Hallo und herzlich willkommen zu unserem aktuellen QM-Talk mit der Themenreihe Personal. Heute Kapitel 3, Aufrechterhaltung der Kompetenzen. Wieder mit an Bord Carina. Hi, grüß dich.
Hallo Michael, ich grüße dich
Hi.
auch.
Teil 3, ganz kurz für alle, die Teil 1 und 2 verpasst haben, gerne nachhören. Im Teil 1 haben wir uns über das Bewerberverfahren unterhalten. Im Teil 2 haben wir uns über das Onboarding-Verfahren unterhalten, also was ist wichtig bei Onboarding-Prozessen, was sollte ich beachten, was ist wichtig. Und heute im dritten Teil geht es um ja, Aufrechterhaltung der Kompetenzen, muss ein bisschen normlastig werden. Und ja, Startbedingungen, um alle abzuholen. Wir haben einen Mitarbeiter eingestellt, wir haben ihn geonboardet, der Einarbeitungsplan ist sauber abgearbeitet und der Mitarbeiter ist jetzt bei uns im Unternehmen. Herzlich willkommen. So, jetzt gehen wir mal in die QMler-Sicht ein bisschen rein und gucken mal, was der QMB so für Tätigkeiten hat. Jetzt gilt es, wenn ich den Mitarbeiter im Unternehmen habe, ich habe ihn auf eine Rolle gesetzt, er verrichtet seine Tätigkeiten, jetzt gilt sie natürlich entsprechend kompetent zu halten und dies nachzuweisen.
Das ist ja auch ein Norm. Punkt, was ja in den Normen überall auch steht, die Kompetenzanforderungen, die Kompetenz des Personals. Also muss ich mir ja Gedanken machen, wie ich diese Kompetenz erhalte. Auch dort haben wir wieder unser Lieblingsthema Stellen- und Rollenbeschreibung, wo wir mal festgelegt haben, was brauchen wir, sind so die wichtigsten Punkte, die ich brauche, um diese Kompetenz zu erhalten? Was brauche ich an eventuellen Schulungen, Unterweisungen? Wie oft muss ich die halten? Ich muss eine Matrix erstellen. In der 17 und 25 ist es dann auch nochmal ganz genau beschrieben, hat der Mitarbeiter noch die Kompetenz? Wenn er da jetzt eine Zeit lang nicht drin gearbeitet hat, beziehungsweise wie weise ich die Kompetenz nach? Da gucken ja auch die Begutachter immer ganz doll drauf. Weil man muss sich ja auch mal Gedanken machen, wenn der Mitarbeiter mal ausfällt aufgrund von Krankheit oder Frau wird schwanger, bekommt Kind und kommt dann erst nach einer Zeit wieder oder der Mann geht in Elternzeit, dann muss man sich ja auch seine Gedanken machen darüber. Wie lasse ich diesen Mitarbeiter zurückkommen? Hat er denn dann noch die Kompetenz? Hat sich da was geändert in der Zeit? Muss ich irgendwas beachten?
So sieht's aus. Ganz, ganz viel Wissen auf einen Haufen, ganz gebannt. Wir legen es mal ein bisschen auseinander und fangen mal an damit, du arbeitest du, also du hast gerade gesagt, du musst Kompetenzen definieren, Schulungen etc. pp. Wie machst du das bei deinen Kunden oder wie siehst du bei Kunden, wie das bei deinen Kunden realisiert wird?
Die erstellen einen Schulungsplan oder einen Unterweisungsplan am Ende des Jahres für das neue Jahr spätestens, wo sie dann die einzelnen Schulungen kategorisieren. Also sind es sogenannte Pflichtschulungen. Das sind ja meistens Schulungen im Bereich von Arbeitssicherheit oder ich würde da auch Datenschutz dazu zählen. Also Schulungen, die jeder Mitarbeiter, egal wo er genau angesiedelt ist, bekommen muss. Dann gibt es noch die weitere Unterteilung. Das ist für meinen Arbeitsbereich wichtig. Diese Schulung brauche ich, um meine Kompetenz dort weiter zu behalten. Also fachspezifische Schulungen, wo ich ja auch möchte, dass ein gewisser Teil meiner Mitarbeiter unbedingt daran teilnimmt. Da lege ich auch fest, welche Mitarbeiter dort dann diese Schulung haben müssen. Und dann gibt es als letztes natürlich noch die Mitarbeiter, das können Sie sich gerne anhören, aber es ist jetzt nicht wichtig für für ihren weiteren Werdegang bei mir als Mitarbeiter. Es gibt ja so Informationen, die sich Mitarbeiter auch mal ganz gerne anhören, um sich selber ein bisschen weiterzubilden, aber die ich ja nicht brauche, um seine Kompetenz zu erhalten in dem Sinne.
Ja, ist bei mir sehr ähnlich, auch bei mir in der Beratung sehr ähnlich. Ich sehe hier echt ganz, ganz viele Kunden, die noch und auch mit Recht, und da bin ich auch ein Freund davon, mit einer wirklichen Schulungsmatrix arbeiten. Das heißt, die haben ganz klassisch runterzus die Mitarbeiternamen und haben oben von links nach rechts die entsprechenden Schulungen und haben dann oben definiert den Intervall. Also auf der Schulung wird der Intervall definiert, auch wer es durchführt, ob es intern oder extern gemacht wird. Und dann wird halt einfach ganz klassisch Kreuzchen gemacht. Du hast dann so eine Tabelle, wenn alles rumkommt. Und dann kreuzt du halt einfach an, welcher Mitarbeiter welche mit Schulungen bekommen soll. Das kannst du, wie du da schon gesagt hast, ein bisschen ausschmücken mit Muss-Schulungen, Kann-Schulungen und Brauch-Nicht-Schulungen. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, ein Gesamtbild vom Unternehmen zu haben. Welche Schulungen sind denn in meinem gesamten Unternehmen notwendig? Was biete ich denn an Schulungen überhaupt an? Und auf der anderen Seite, welche Mitarbeiter habe ich denn im Unternehmen und welche Schulungen braucht mein einzelner Mitarbeiter? Und hier, wir sind wieder bei unserem Rollenkonzept. Hier arbeite ich zum Beispiel so, immer wieder Rollenkonzept. Hier arbeite ich zum Beispiel so, dass ich die Schulungen alle durchdefiniere in der Rollenbeschreibung drin. Also ich sage in der Rollenbeschreibung schon, das ist ein Mitarbeiter in der Produktion, der braucht die und die Schulung, der braucht nicht Personal. Das ist ein Mitarbeiter in der Personalabteilung, der braucht dies und das, der braucht nicht irgendwas anderes, sodass ich, wenn ich den Mitarbeiter auf die Rolle setze, man höre unsere Beiträge zum Thema Bewerbung und Onboarding und ich den Mitarbeiter auf der Rolle drauf habe, weiß ich sofort, welche Schulungen muss er denn auf welchem Level oder wie erhalten. Und das sind, finde ich, für den ersten Schuss und für eine super Übersicht so eine typische Schulungsmatrix super wichtig finden. Einfach, das ist eine Übersicht zu finden.
Das ist auch um die Kontrolle auch irgendwo. Du musst ja auch nicht kontrollieren, ob deine Mitarbeiter dann auch diese Schulung hatten. Du musst es ja auch dokumentieren. Es bringt, also es ist ja der erste Schritt, ist ja die Planung und der nächste Schritt ist ja auch die Durchführung und auch das Teilnehmen. Gerade so, wenn ich jetzt mal an Arbeitssicherheit denke, das ist ja auch immer so ein Thema, das muss jeder Mitarbeiter ja haben. Ich muss ja nachweisen, dass auch alle meine Mitarbeiter das haben. Und auch da muss ich ja gucken, hatte er das schon, hatte er es nicht. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man es dokumentiert, von normalen Listen über Tools, über irgendwelche digitalen Personalgeschichten, die man dort verwenden kann.
Ja, es gibt Tools, aber was ganz wichtig ist, ist eine Schulung, und das kriege ich auch bei Audit, also eine wirklich wichtige Schulung, also wirklich ein Thema Arbeitssicherheit, Brandschutz, Datenschutz, QM, auf seine Tätigkeit rein. Ich muss eine Schulung nachweisen können. Nur ganz, ganz schwer, seltene Fälle, 9001 geht mal, ich habe ihn mündlich geschult, das Ergebnis stimmt, also muss die Schulung wohl erfolgreich gewesen sein, weil sonst würde er ja Schrott produzieren, salopp zu sagen. Ja, ist im Labor- und Medizinbereich eher so, dass das sehr argumentativ sehr schwer wird, das sauber durch die Audits durchzubringen. Das heißt, im Großen und Ganzen sollte man sich darauf einigen, wichtige Dinge müssen nachweislich geschult werden. Ich glaube, das ist unstrittig, oder wie siehst du das?
Das ist unstrittig. Und was hoffentlich jetzt nach unserem Audio unstrittig ist, man muss die Wirksamkeit prüfen. Ich muss ja
Da wollte ich hin.
herausfinden, ich
Da,
muss ja
genau da
gucken,
wollte ich nämlich hin.
nicht nur, dass es geschmült hat, sondern dass es auch verstanden hat. Und das ist ja auch etwas, was die Auditoren sich auch gerne angucken, die Wirksamkeit. Also mache ich einen Fragebogen und frage ihn ein paar Dinge ab und sage, gut, damit habe ich es, oder gehe ich mit ihm ins Gespräch oder wie auch immer. Ich muss mir Gedanken machen, wie prüfe ich die Wirksamkeit meiner durchgeführten Schulungsmaßnahme.
Ganz wichtig, ich mache dazu, bevor ich frage, wie es bei dir gehandelt wird, ich habe dazu so lose Schulungsvorlagen, also Schulungsprotokolle, sage ich jetzt einmal, Teilnehmerliste, Schulungsprotokolle, ein klassisches Formblatt, was im QM-System drin liegt. Und werden oben immer die Teilnehmer eingetragen und auf der Seite 2 steht immer Überprüfung der Wirksamkeit. Und dann hast du Optionen, das anzukreuzen, ob du ein Gespräch geführt hast, ob du einen Test geführt hast, ob du sonstige Dinge also was du herangeführt hast, um die Wirksamkeit direkt in der Schulung zu beurteilen, und unten in so ein Freifeld, wo du was reinschreiben musst, so dass immer die Wirksamkeit dokumentiert ist und ich immer einen Trigger habe für die Leute, die Schulung durchführen. Hey, wie hast du denn die Wirksamkeit geprüft und wie ist es denn gemacht? Das kann über ein Gespräch sein, das kann über einen Fragebogen sein, der am Ende der Schulung ausgegeben wird. Kann aber auch sein, wir haben das auch, ich habe auch einen Punkt praktische Bewertung. Das heißt, ich habe, wenn ich Gerätemontage habe, dann kann auch ein geschulter Mitarbeiter, der die Schulung hält, ein Schulungsleiter, dem Mitarbeiter, den Trainee mal ein Gerät montieren lassen. Und wenn das Gerät am Ende sauber durch ist, hat er auf Basis einer praktischen Bewertung entsprechend kann er beurteilen, dass er die Wirksamkeit der Schulung gesehen hat. Das sind so meine Dinge, die ich tue. Ja, voll wichtig. Ich weiß nicht, wie läuft es bei euch? Also wie hast du es bei deinen Kunden? Wie machen die es?
Ja, das Klassische ist auch der Fragebogen, den man natürlich ausfüllt, wo ich vorher auch festgelegt habe, ab wie viel Prozent ist es bestanden oder nicht bestanden. Ich habe es ganz oft, oder ich kenne es bei einem Kunden, die haben es anonym gemacht, weil die Akzeptanz dieses Fragebogens war relativ schwierig. Und unter anonym lassen sie sich das schon eher mal ausfüllen, als wenn man es nicht macht. Auch da hat man natürlich immer noch ein Delta, was vielleicht eventuell nicht geschult wird. Dann ganz klar der Austausch, dass man dann guckt, kann er das jetzt, kann er es jetzt nicht, also jemand ein spezielles neben sich sitzen hat oder wenn es jetzt in Zeiten von Teams-Meetings werden Fragen in die Runde gestellt, dass man während des Meetings Fragen stellt oder danach guckt, haben die das auch verstanden, das mündlich nochmal abzuklären und abzufragen.
Ich habe letzte Woche im Audit gesessen, Auditor, und wir haben eine Schulungsplattform. Kunde-Schulungsplattform. Und wir haben schon, das ist auch ein Tipp, den ich mitgebe, wir haben jetzt schon auf die Schulungszeit, wir nutzen ein Online-Tool, wir haben schon auf das Zertifikat unten geschrieben, also oben, hat erfolgreich teilgenommen, reicht schon lange nicht mehr, das merke ich schon seit Jahren, dass Auditoren mit hat erfolgreich teilgenommen, eben kein Erfolg haben. Der fragt nämlich, warum hat er erfolgreich teilgenommen? Und dann bist du im kurzen Hemd, aber da hängt ein Multiple-Choice-Test dahinter aus der Software standardmäßig. Und wir haben unten den Satz ins Zertifikat reingeschrieben. Die erfolgreiche Teilnahme wollte mit einem erfolgreichen Abschluss eines Multiple-Choice-Tests nachgewiesen. Irgendein Satz da noch ein, der halt nachweist, ey, pass auf, Wirksamkeit erfolgt in deinem Multiple-Choice-Test. Letzte Woche im Audit, macht das Dokument auf, aha, wo ist denn der Multiple-Choice-Test? Sag ich, in der Software. Ja, das ist zeigen. Und da bin ich mit dem Auditor jetzt das erste Mal in die Software rein, in die Schulung rein, in den Multiple-Choice-Test des eigenen des Mitarbeiters rein, dessen Zertifikat mir da in der Hand haben und haben dann auch noch geguckt, welche Fragen er richtig und falsch beantwortet hat. Und ich habe mir dann noch gefallen lassen müssen zu fragen, ob die Fragen, die er falsch beantwortet hat, ob er dann nochmal Loops drehen hat, ob er dann nochmal eine Schulung gekriegt hat auf die Falschbeantwortung etc. Okay. Also es treibt sich da immer mehr und ich merke, dass Auditoren an der Stelle immer mehr Interesse haben, tiefer zu gucken, wie es ist ein Zertifikat da oder es ist ein Schulungsprotokoll da, Häkchen dran und fertig. Sondern die gucken, das merke ich gerade wieder. Und wir haben alles gut, mit dem Auditor gesprochen, ich sage, pass auf, wir haben 70%-Quote, das ist halt mir angemessen, somit darf er 30% falsch machen. Ich habe mir die Fragen angeguckt, das sind jetzt keine Showstopper gewesen an den Fragen. Das ist, ja, alles gut, aber du führst halt einfach diese Diskussion und du bringst es halt einfach durch. Und deswegen ist der Tipp ganz wichtig, auf Schulungsprotokoll mindestens hinten diesen Wirksamkeitsnachweis dran zu bringen und auch auf Zertifikaten unten den Satz reinzubringen. Wirksamkeit wurde mit Multiple-Choice-Test erbracht oder nachgewiesen. Wovon ich gar kein Freund bin, oder kannst du mich gleich von überzeugen, ich bin kein Freund von nachgelagerten Wirksamkeitsbeurteilungen. Also ich mache in Unternehmen, wo ich den QMler stelle, mache ich am Ende die Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen einmal direkt an der Schulung. Ich mache es aber auch aus über KPIs, das heißt geringe Reklamationsquoten, geringe Fehlerquellen, durchgeführte Tests, die gemacht worden sind. Das heißt, ich messe es dann aber indirekt. Ich bin kein Freund davon, zu sagen, ich habe dich heute geschult und in 3 Monaten oder in 6 Monaten mache ich eine Wirksamkeitsbewertung von dem ganzen Kram. Einfach aus dem praktischen Grund, das geht unter. Also salopp, so ein bisschen hier unter uns, das ist halt einfach echt schwer nachzuhalten, weil wenn du 20 Mitarbeiter schulst und willst nach 20 Mitarbeitern nach 3 Monaten eine Wirksamkeitskontrolle machen, kriegst du sie nicht mehr unter einen Haufen. Der eine ist im Außendienst, der nächste ist im Urlaub, der dritte ist krank, der vierte hat jetzt keine Zeit. Und das verliert sich im Chaos, sodass ich davon kein Freund bin, ich trotzdem kompetente Mitarbeiter habe und ich im Nachgang nachweisen kann über Reklamationsquoten, Ausschussquoten etc. pp., dass die Prozesse verstanden und wirksam umgesetzt sind. Wie ist es bei dir?
Also ich bin auch kein Fan davon, muss ich auch ehrlich sagen. Also ich bin da bei dir, wenn, dann wird die Wirksamkeit gleich geprüft und nicht, wie du schon sagst, Monate, Wochen später. Ich glaube, da tun sich die Mitarbeiter dann auch schwer, die Sachen auszufüllen. Weil du überlegst ja dann, du weißt es, aber es ist ja dann auch ein ganz anderes, ich sag jetzt mal, ja, Prüfungsstress, den du da vielleicht aussetzt, weil er sich dann denkt, oh Gott, wenn ich jetzt das nicht weiß, was passiert denn dann? Oder was ist denn wirklich, wenn mein Test jetzt schlecht ausfällt, nur weil ich nicht sofort gefragt habe? Oder weil die alle gerade so voll sind mit Arbeit, dass die einfach schnell, schnell das ausfüllen. Ich meine, das kannst du ja auch nicht nachvollziehen.
Ja, auch bei diesen praktischen Bewertungen oder bei diesem Kram, wenn du dir 5, 6 Mitarbeiter suchst und machst eine Produktschulung oder eine Schulung auf irgendeiner Montage. Ich setze mich da als QMler gerne mal mit dabei. Das hat bei mich den Vorteil, dass ich mal einen Blick riskiere und nicht aus den Augen verliere, was denn unten in der Produktion gerade wieder Neues abgeht, zumal ich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass ich die entsprechende Arbeitsanweisung oder SOP mitgestaltet habe. Und dann guckt man sich das einfach an. Und wenn ich Schulungen halte und ich merke, vor mir sitzt einer, der mehr am Handy dattelt oder dem die Augen zufallen, den stumme ich mir halt während der Schulung so bei, dass ich am Ende in der Schulungsbewertung schreiben kann, jawohl, sie waren aufmerksam, sie haben zugehört und sie haben verstanden, was wir gesprochen haben. Und ich führe immer, immer mindestens so eine Fragerunde und so Review-Dialoge am Abschluss der Schulung. So mal nochmal eine Viertelstunde, je nachdem, wie aufwendig die Schulung war, nochmal in die Runde rein, nochmal so 3 Folien an die Wand, was haben wir hier gemacht, was haben wir da gemacht, was war jetzt wichtig, was war der Output, worauf soll es da achten, welche Rechtsgrundlage war es jetzt nochmal? Warum dürfen wir jetzt das und das nicht machen? Das sind alle so Dinge, die ich mir wirklich da noch mal einraule, sodass ich als Schulungsleiter am Ende mit dem guten Gewissen echt sagen kann, nach menschlichem Ermessen haben sie es verstanden. Und viel mehr geht da nicht. Also du kannst in den Kopf reingucken und kannst gucken, ob du das jetzt wirklich eingebrannt hast. Und selbst
Nein.
dann, ob sie danach auch noch arbeiten, das ist das Nächste. Und das zeigt sich halt nur in der täglichen Arbeit und am Ende vom Tag über harte KPIs mit Reklamationen etc.
Das sind ja meistens interne Schulungen. Bei externen Schulungen, ich kenne wenige Schulungen oder Fortbildungsveranstaltungen, wo dann auch am Anschluss ein Test geschrieben wird. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also wenn ich jetzt nicht unbedingt ja, eine Prüfung dabei habe, die meisten haben dann keinen Fragebogen. Die erzählen einfach nur ihr Wissen und dann war es das. Hast du dort auch bei deinen Kunden ja ein System eingeführt, um da zu gucken, ob das was gebracht hat, also ob die externe Schulung etwas gebracht hat?
Meistens hast du eine externe Schulung ja so, dass er sich in irgendwas weiterbildet, dass er einzigartig ist an dieser Stelle oder ein höheres Wissen hat. Von daher, wer bin ich, als könnte ich mir anmaßen zu bewerten, ob die Schulung erfolgreich wäre. Aber beim TÜV, ist es zum Beispiel so, je nachdem, was du für einen Lehrgang gebucht hast, du kriegst immer 2 Zertifikate. Du kriegst das Zertifikat der Teilnahme und dann kriegst du dann zweites Zertifikat, wenn du nochmal Dollars dem TÜV oder anderem Schulungsdienstleister für die Prüfung hinterhergeworfen hast, kriegst du nochmal ein Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme. Also das sehe ich durchaus bei verschiedenen Dienstanbietern, gerade beim TÜV und DEKRA, DQS, also ja, alle die so diese Prüfungsanbieter von irgendwelchen Fortbildungen, war das überall so der Fall. Aber wenn jetzt wirklich, ich sag mal, ich habe jetzt auch schon mal einen Mitarbeiter gehabt, der ist auf die Fortbildung gegangen von der Warenwirtschaft. Und wenn der eine Woche Fortbildung macht auf die Warenwirtschaft, dann lege ich das schon in die Verantwortung des Mitarbeiters, das zu wollen, und in die Verantwortung der Warenwirtschaft, dass er dann nachher auch weiß, wie es funktioniert. Und das zeigt sich am Ende im Doing und dass die Mitarbeiter, die mit dabei sind, auch wirklich sehen, was er kann, was er macht und ob das was bringt. Und auch dann runtergebrochen, gehen wir mal in die auch Auditorendiskussionen rein. ob jetzt eine Schulung für eine Marketing-Software oder für das Erstellen von einer Webseite so qualitätsrelevant ist für die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens, also für den Scope der Zertifizierung, dass ich mit einem Auditor darüber diskutieren muss, ob eben ein 3 Stunden Online-Kurs über WordPress irgendeine Wirksamkeitsnachweis war. In die Diskussion gehe ich. Also das davon mal weg. In diese Diskussion gehe ich, was halt hier wirklich wichtig ist und was ich glaube, worum es auch geht, ist im Großen und Ganzen die regelmäßige Schulung, der Pflichtschulung, Datenschutz, Informationssicherheit, Arbeitsschutz, Brandschutz, Rettungswege, das QM-System, dass das regelmäßig aufrechterhalten ist, dass er intern dann weiß, wie die Produkte sind, wie das Ganze ist. Externe Schulungen, wenn er so DGUV-Prüfung, elektrische Sicherheit, die haben alle ein Zertifikat der erfolgreichen Teilnahme mit dabei, da ist mir noch nichts untergeflogen. Kritisch ist, wie gesagt, was ich eben gesagt habe, wenn du dir intern selbst ein Tool baust und passt halt nicht auf, wie du die Beschriftung der Zertifikate hast, dass du Auditoren fragen sicher bist. Das ist so der.
Definitiv, definitiv. Gut. Ich würde sagen, das sind auch die wichtigsten Punkte, die du bei der Aufrechterhaltung beachten musst.
Ja. Gib dem Mitarbeiter immer die Möglichkeit, auch gerne über eine Prozessbeschreibung oder was auch immer, immer die Möglichkeit, sich zu melden, dass er einen Bedarf hat an neuen Schulungen. Also nichts ist schlimmer und genehmigt die Schulungen dann. Auch mal Nähkästchen, auch mal Angestellter gewesen. Ich kenne es auch bei anderen Unternehmen, wo ich mit Mitarbeitern rede. Nichts ist schlimmer als also nichts ist tödlicher für ein Unternehmen, wenn ich einen Mitarbeiter wirklich irgendwo sitzen habe und er sagt, ich habe Bock, mich weiterzubilden. Ich möchte jetzt QM-Lehrgang machen, ich möchte interner Auditor werden, ich möchte mich auf irgendeinem Spezialgebiet nochmal fortbilden. Und es dann von oben runter heißt, nee, es ist kein Geld für da. Nee, jetzt nicht. Es wird vertröstet und es wird vermacht. Es gibt immer mal Zeiten, also kurz vor Weihnachten im Produktionsbetrieb zu sagen, ich klinke mich jetzt nur für 3 Wochen aus für eine Marketing-Schulung oder was, das ist sicherlich eine uncoole Idee fürs Unternehmen. Aber ermöglicht den Mitarbeitern auch mal Schulungsmaßnahmen außer der Reihe, um die Kompetenz im Unternehmen zu erhöhen. Nochmal so ein Appell aus dem Nähkästchen.
Kann ich nur unterstreichen. Gibt auch
Ja,
sonst
gut.
nur Unmut bei den Mitarbeitern. Hatte ich auch schon alles erlebt in Betrieben. Dann vielen herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne. Dann hören wir uns zum nächsten Thema Offboarding.
Ja.
Super, dann bis zum
Tschüss.
nächsten Mal. Tschüss.